Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Enno Henke. Er ist Co-Founder von Hardstocks. Das ist eine Firma im Bereich der Tokenisierung. Ganz konkret werden hier Aktien tokenisiert und zwar nach liechtensteinischem Recht. Da wird die liechtensteinische AG, die eigentlich eher sowas ist wie die deutsche GmbH, die wird hier verwendet, um Assets, die dort verpackt werden, zu tokenisieren. Das kommt dann quasi über das Passporting-Regime wieder zurück nach Deutschland, BaFin-Stempel drauf und so weiter. Und wir sprechen deswegen über das gesamte Tokenisierungsökosystem. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist mit der deutschen Aktiengesellschaft? Wo steht das Ausland, Luxemburg, Schweiz und so weiter? Also es ist ein Rundumschlag im Bereich der Tokenisierung von Assets. Ja, lieber Enno, ich freue mich, dass wir hier heute hier sprechen können. Ich freue mich und du bist Gründer einer Firma, die sich mit dem Thema Tokenisierung beschäftigt. Ihr macht manche Sachen ähnlich wie andere Tokenisierungsfirmen, manche Sachen aber dann doch wiederum grundverschieden. Vielleicht magst du dich an der Stelle kurz vorstellen und vor allem natürlich eure Firma Hardstocks.
Sehr gerne, Philipp. Freut mich, hier zu sein und freut mich, mit dir heute über Hardstocks und das Thema Tokenisierung sprechen zu dürfen. Ich bin Enno Henke, Co-Founder und Co-CEO von Hardstocks. Ich selbst habe einen ganz klassischen Bankenhintergrund, habe während der Schulzeit schon die erste Firma gegründet, bin dann fürs Bachelorstudium dual bei der Commerzbank gewesen, auch duales Masterstudium dort gemacht und bin nach dem Master bei einem jungen Fintech eingestiegen namens Capinsight. Die haben Marketing und Vertrieb für Finanzprodukte gemacht und dort durften wir in den Jahren 2018 und 2019 die ersten tokenisierten Assets mitvertreiben. Ich und der andere Founder Till Rügge waren das Blockchain und Tokenisierungsteam und wir waren begeistert von dieser Idee und damit arbeiten zu dürfen. Die Idee der Tokenisierung hat uns völlig umgehauen, also Assets zu digitalisieren, Zugangsbarrieren zu reduzieren, Assets effizienter zu gestalten, Liquidität und Fungibilität zu erhöhen. Also eine ganz, ganz lange Liste an Themen, die wir gut fanden. Dazu hatten wir spannende Asset Manager wie Aquila Capital, Seam Capital oder eine Hamburger Reederei, was wirklich namhafte Player waren. Und wir haben erwartet, dass uns diese Assets aus der Hand gerissen werden. Und das Gegenteil war der Fall. Wir sind kläglichst beim Versuch gescheitert, diese Assets vernünftig zu vertreiben und auch zu vermarkten. Und das Feedback, was wir von diesen professionellen Anlegern bekommen haben, war ziemlich, ziemlich homogen. Nämlich, dass wir schlechte Strukturierung gewählt haben als nachrangige Schuldverschreibung oder dass damals die Asset Manager schlechte Strukturierung gewählt haben. Sie waren wenig bis unausreichend reguliert. Die Infrastruktur war nicht abgesichert und nicht reguliert. Und am Ende des Tages waren die Themen nicht handelbar und die Assets nicht handelbar. Das heißt, wir haben immer wieder mitbekommen, obwohl diese neue Technologie genutzt wurde, war die Marktadaption und die Annahme vor allem im professionellen Bereich überhaupt nicht gegeben. Und das war die Geburtsstunde für Hardstocks. Wir haben gesagt, wir möchten ein holistisches Finanzprodukt auf die Blockchain bringen, möchten die Effizienzen und das, was man sich von Tokenisierung versprochen hat, so übersetzen, dass jeder Professionelle Spaß dran hat und die Möglichkeit hat, diese Produkte zu benutzen. Und unterm Strich haben wir in 2 Jahren das Ganze auch geschafft. Und ich bin mir sicher, wir gehen gleich nochmal eine ganze Ecke tiefer rein, wie wir das geschafft haben. Aber eben das erste holistische Finanzprodukt auf der Blockchain in Form von Tokenisierung ist das, was Hardstocks tut.
Müssen wir direkt nochmal tiefer reingehen, Enno. Was genau habt ihr gemacht? Wo unterscheidet sich das, was ihr macht, von anderen? Was kann ich da exakt tokenisieren? Wer ist exakt der Anleger und was macht ihr da?
Genau, also letztlich unterm Strich das erste große Manko, was damals und eigentlich auch heute noch im Tokenisierungsmarkt vorhanden war, waren die Strukturierungsmöglichkeiten. In Deutschland kannst du heute noch kein Eigenkapital tokenisieren, sondern nur nachrangige Schuldverschreibungen. Und diese nachrangigen Schuldverschreibungen bieten diverse Einschränkungen, was Strukturierung angeht. Deshalb haben wir von vornherein gesagt, wir möchten gerne ein eigenkapitalbasiertes Finanzprodukt bauen. Und das ging aus Deutschland überhaupt nicht. Es gibt in Europa 2 Länder, die das erlauben. Das ist einmal die Schweiz und einmal das kleine Land Liechtenstein. Die Schweiz ist nicht Teil des EWRs und deswegen mussten wir uns für Liechtenstein entscheiden. Dort gibt es nämlich eine schöne Möglichkeit. Und zwar, wenn du im EWR bist und ein Finanzprodukt emittierst, hast du die Möglichkeit, das nach einer harmonisierten Wertpapierregulatorik nach ganz EWR und damit auch nach Deutschland zu passporten. Das heißt im Kern, was tun wir eigentlich? Wir gründen Aktiengesellschaften und das Aktienbuch dieser Aktiengesellschaften liegt heute schon auf der Blockchain. Das dürfen Liechtensteiner Gesellschaften seit dem Jahr 2020. Das bedeutet, Philipp, wenn ich dir jetzt meinen Anteil einer AG übertragen wollen würde, brauche ich keine Notare, brauche keine Banken und brauche keine Intermediäre, muss nicht warten, bis ich einen Termin bekomme und muss nicht kostenspielig irgendwelche Parteien einbeziehen, sondern ich übertrage dir, Philipp, meinen Anteil und das wird in der Blockchain niedergeschrieben. Das heißt, vorher hatte Enno 100, Philipp hatte 0, jetzt hat Philipp 100 und Enno hat 0 und das ist in der Blockchain niedergeschrieben. Die Transaktion wird vom Netzwerk validiert und damit gesetzesform niedergeschrieben. Intermediärsfrei, und das macht diese Gesellschaften auf der Blockchain natürlich unendlich viel effizienter als eine klassische Verbriefungsgesellschaft. Das Ganze statten wir dann mit einem vollen Wertpapierprospekt aus. Das heißt, die Aktien, die wir herausgeben, sind voll reguliert und wir haben den Stempel von drei Behörden. Das ist die FMA Liechtenstein, die ESMA und auch die BaFin notifiziert das Ganze beim Passporten. Und damit können wir unsere Blockchain-basierten Aktien nach Deutschland und den ganzen EWR passporten. Was tokenisieren wir damit? Diese Aktiengesellschaft ist eine normale Aktiengesellschaft. Das heißt, wir haben eine Bilanz mit Aktiva und Passiva. Und letztlich alles, was irgendwie auf der Seite der Aktiva zu verankern ist, kann über unser System eben kostengünstig und effizient an den Kapitalmarkt gegeben werden. Das können beispielsweise Sachwerte sein, wie unser erster Proof of Concept Oldtimer, aber auch alles weitere, was sich heute im Alternative-Bereich befindet, sei es Private Equity, sei es Infrastrukturprojekte, sei es beispielsweise Cashflows oder ganze Geschäftsmodelle. Alles, was in irgendeiner Form auf der Aktivseite einer Bilanz zu verankern ist, kann über Hardstocks als liquide, handelbare und voll regulierte digitale Aktie an den Kapitalmarkt gegeben werden.
Und was habt ihr da schon tokenisiert? Das war, ich hatte ja mal mit dem Till, deinem Co-Founder, auch ein Interview. Das war vor einigen Monaten. Da ging es um den Oldtimer. Hat sich hinsichtlich des Oldtimers was verändert?
Der Oldtimer ist weiterhin unsere Heritage. Unser Seed-Investor ist Oldtimer-Händler gewesen und dementsprechend war es sehr naheliegend, ein Herzensthema, ein Hardstock sozusagen auch als ersten Proof of Concept zu verwenden. Seitdem haben wir auch darüber hinaus ein Private Placement im Bereich Private Equity abgewickelt und haben jetzt diverse spannende Themen, die in den kommenden Monaten gelauncht werden. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr stark auf den Ausbau unserer Infrastruktur fokussiert. Das bedeutet, nachdem wir wirklich ein regulatorisch sauberes Produkt geschaffen haben, haben wir uns darauf fokussiert, alle nötigen weiteren Lizenzen für die Skalierung zu bekommen. Das ist unter anderem die TVTG-Lizenz in Liechtenstein, was uns erlaubt, wirklich unendlich hoch, was das Volumen oder andere Parameter angeht, zu skalieren und haben uns auf den Ausbau und die Effizienz unserer Stakeholder-Struktur fokussiert. Und nun sind wir so weit, dass wir sagen können, okay, jetzt machen wir den großen Rollout im Bereich Assets und greifen gerade alles an, was im Alternative-Bereich liegt und heute meistens als AIF strukturiert wird. Das bedeutet beispielsweise, haben wir mit einem großen Multifamily Office ein Projekt im Bereich Private Equity, wo wir eine Art Private Equity Dachfonds, ohne dabei ein Fonds zu sein, nachbilden. Wir haben mit einer Privatbank im Bereich Sportinvestments einiges vor. Wir haben mit einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Wertschöpfung, also eine gesamte Wertschöpfungskette tokenisieren wir da sogar im Bereich der industriellen Herstellung. Das sind so die spannendsten und naheliegendsten Themen, die in den kommenden Monaten auf die Straße gebracht werden. Und noch ganz, ganz viel, was sich gerade anbahnt. Das Interesse an tokenisierten Aktien ist groß. Und jetzt mit der neuen Infrastruktur und den neuen Möglichkeiten ist auch die Nachfrage danach tatsächlich sehr, sehr stark gestiegen.
Zwei Fragen, Enno. Und zwar, all das ist ja nicht unbedingt neu, gell? Also quasi für Family Offices Assets zu verpacken, zu verbriefen, die, weiß ich nicht, Erben einzubinden mit 2%, 10%, 20%, das ist ja nicht neu. Also was quasi, warum ist das, was ihr macht, besser als das, was heute existiert? In dem Vorgespräch haben wir uns schon mal darüber unterhalten, dass das, was ihr macht, sowas ist wie die rechtliche Struktur einer KG oder vielleicht sogar GmbH, aber halt ohne Notar. Also stimmt die Analogie oder nicht? Und die nächste Frage kommt dann gleich, damit wir sie nicht vergessen.
Genau, erstmal die Analogie, Philipp, natürlich völlig korrekt. Ich sage selber immer, Tokenisierung ist eigentlich nichts anderes als Verbriefung mittels einer Blockchain. Und Assets zu verbriefen machen wir seit etlichen Jahren, wenn nicht sogar etlichen Jahrzehnten. Also Assets so zu verpacken, dass sie am Ende hoffentlich investierbarer sind als vorher, fungibler sind als vorher und so weiter und so fort. Was ist bei uns der große Unterschied? Unsere Struktur ist auf beiden Seiten des Marktes unglaublich effizient. Das heißt, sowohl für den Asset Manager, der ein Asset hat, was er gerne verbriefen bzw. strukturieren möchte, bieten wir eine unglaublich kostengünstige und effiziente Lösung. Und vor allem am Ende des Tages ist unser Modell für den Asset Manager deutlich skalierbarer. Das heißt beispielsweise, wenn du heute eine GmbH hast, ist mit Zunahme an Investoren auch eine Zunahme an Komplexität mit einhergehend. Das heißt, ob ich 5 Investoren habe oder 20 oder 100 Investoren, macht in der Komplexität der GmbH und der Struktur eine ganze Menge aus. Darüber hinaus sind die Anteile nicht handelbar oder eingeschränkt handelbar und bieten sehr, sehr viele Ineffizienzen, wie beispielsweise, dass sie nicht depotfähig sind. Oftmals gibt es keine digitalen Zeichnungsstrecken, Reportingstrecken und so weiter und so fort. Das heißt, für den Asset Manager bieten wir ein deutlich skalierbareres, günstigeres und einfacheres Tool. Und auf der anderen Seite, nämlich auf der Investorenseite, bieten wir funktionierende Zweitmarktmöglichkeiten an. Das heißt, wir haben nicht nur ein digitales Reporting, einen täglichen Preis, sondern wir haben heute schon eine funktionierende Struktur mit einem Market Maker, sodass ein fungibler Handel der Produkte möglich sein wird. Ich bin nicht darauf angewiesen, in meinem AIF-Anteil oder meinem GmbH-Anteil ewig gefangen zu sein, sondern ich habe eine florierende und funktionierende Handelsmöglichkeit und werde sogar noch in diesem Jahr die Möglichkeit haben, das Ganze über einen Börsenplatz zu handeln. Dementsprechend sowohl für den Asset Manager und den Emittenten als auch für den Investor bieten wir auf beiden Seiten des Marktes eine neue und bessere Möglichkeit als die bisher bestehende Möglichkeit am Markt. Und das ist für uns als Hardstox auch sehr wichtig. Wir sagen, dass Tokenisierung nicht an jeder Stelle Sinn macht. Beispielsweise beim Tokenisieren von ETFs oder beim Tokenisieren von Bluechip-Aktien sehen wir absolut keinen Mehrwert. Diese Märkte sind effizient, aber wir haben einen großen Teil des Marktes, nämlich der Alternatives, die wenig effizient sind. Und nur wenn wir dort das Hardstox-Modell ganz klar neben das klassische Verbriefungsmodell legen können und sagen, wir sind günstiger, besser, und am Ende des Tages haben wir das bessere Produkt, gehen wir auch in diese Nischen rein. Und damit können wir auch stolz sagen, dass wir bei den genannten Asset-Klassen und genannten Bereichen auch wirklich eine deutlich höhere Attraktivität und Effizienz für beide Seiten des Marktes darstellen können.
Also nochmal zum Mitschreiben und ganz prägnant rausgearbeitet. Wenn ich heute das machen möchte, was ihr anbietet, also weiß ich nicht, Family Office, ich nehme eine Immobilie, 10 Millionen Mehrfamilienhaus, die kommt in eine KG-Struktur, dann lasse ich da, weiß ich nicht, 10 Anteilseigner sich daran beteiligen, 20% und so weiter. Das kann ich ja heute alles machen. Da gehe ich zum Notar, da werden Unterlagen ausgetauscht und dann findet der Notartermin statt. Das kostet irre viel Geld und dann können die Investoren da investieren. Einverstanden. Ja, die ganze Transaktion dauert Ende zu Ende vielleicht ja, 4 Monate, 2 Monate, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt quasi das in ein Aktienformat verpacke, so wie ihr das macht, dann könnte ich quasi die Aktien analog handeln wie GmbH, Geschäftsanteile, aber eben halt auf der Blockchain. Und vor allem, ich spare mir eben den Notarbesuch. Und wenn der Notarbesuch entfällt, dann spare ich mir das Geld, ich spare mir jemanden, der mir das alles vorliest und ich spare mir eine irre Ineffizienz beim Bau der Struktur und beim Handel und bei der Verwaltung der Struktur. Und das wird quasi jetzt vor allem dann richtig prägnant, wenn ich in der Lage bin, theoretisch diese Anteile ja digital zu handeln. Das heißt, ich kann sie theoretisch 4-mal pro Tag, 10-mal pro Tag handeln, zwischen 10 verschiedenen Parteien, ist es egal, 10-mal pro Stunde oder pro Minute wäre ja auch möglich. Wohingegen beim Notar schaffe ich vielleicht eine Transaktion pro Monat, bis quasi alles im Handelsregister eingetragen. Also das heißt, die maximale Handelsfrequenz, genau um das wirklich rauszuarbeiten, die maximale Handelsfrequenz bei einem Notar wegen dem Handelsregister ist 1 Monat oder keine Ahnung, 3 Wochen oder sowas, bis es Ende zu Ende alles durch ist. Und bei euch ist ja die Transaktionsfrequenz, weiß ich nicht, 10 Sekunden. Also von ihr bringt die Transaktionsfrequenz von einem Monat runter auf 10 Sekunden. Kann man das so pauschal und extremst plastisch sagen oder ist es jetzt zu progressiv?
Nee, absolut, unterschreibe ich genauso. Und vor allem noch mit einem weiteren Faktor, nicht nur die Geschwindigkeit ist ein massiver Mehrwert durch uns und eben die effiziente Handelbarkeit, sondern darüber hinaus auch die Handelsmöglichkeit. Das heißt, wenn ich heute einen GmbH-Anteil habe, dann habe ich meistens einen einzelnen Anteil oder auch beim KG-Modell habe ich einen einzelnen Anteil. Und wenn ich diesen verkaufen möchte, muss ich eine Person finden, die mir meinen einen Anteil zu einem Preis abnimmt. Wir haben ein Individualgeschäft und dann wird mittels eines Notars dieser eine Anteil übertragen. Bei uns hast du statt einem Anteil 10.000, 100.000, 1 Million Anteile pro Investor und du bist nicht darauf angewiesen, einen Handelspartner zu finden, sondern durch die hohe Standardisierung und eine funktionierende Zweitmarktinfrastruktur kannst du das Ganze an den Market Maker geben und dieser Market Maker verkauft es eben nicht an eine Gegenpartei, sondern an 10, 100 oder 1.000 Gegenparteien, die jeweils einen kleinen Bruchteil deines Assets dir abkaufen. Das heißt, die Marktmechanismen und die Handelspartnerfindung ist über unser effizientes Modell ganz anders möglich. Wie ich eingangs gesagt habe, uns ist völlig egal, ob wir 5 Investoren haben oder 5.000 Investoren haben. Das Ganze wird über Technologie abgewickelt und dementsprechend ist es nicht nur schneller, sondern auch ganz, ganz anders liquide möglich, Assets zu handeln und zwar an eine Vielzahl von Gegenparteien und nicht mehr nur an eine einzelne Gegenpartei.
Also das klingt jetzt alles ganz toll, gell? Aber wir wissen ja aus der Tokenisierungshistorie der letzten 4, 5 Jahre, dass viele Tokenisierungsprojekte nur schwerlich über die Ziellinie gegangen ist, weil es letztendlich keine Investoren gab. Also einverstanden, von der Theorie her verstehe ich, was du sagst, würde ich auch unterschreiben. Aber die Nachfrageseite ist doch einfach nicht da. Also das heißt, für wen baut ihr all das, wenn doch einfach auf der Nachfrageseite die Tokenisierungsprojekte der Vergangenheit einfach sich so schwer taten, Anleger zu finden, überhaupt initial zu investieren und dann erst recht keine Anleger gefunden hatten für den Aufbau eines liquiden Zweitmarktes.
Hat einen ganz einfachen Grund in meinen Augen, Philipp. Bisher wurde Tokenisierung dann benutzt, wenn ein Asset absolut nicht bankable war und es wurde versucht, ein neuer Markt zu schaffen für diese non-bankable Assets. Wenn ein Asset nicht finanzierbar ist, hat das nicht meistens den Grund, dass es die fehlende Strukturierung ist, sondern meistens einfach, weil es am Markt nicht angenommen werden konnte. Das heißt, Tokenisierung hat oftmals dort angesetzt, wo klassische Finanzierungsformen geendet haben, und es hatte einen Grund. Wir von Hardstocks versuchen was anderes. Wir gehen in bestehende Märkte, die bereits heute seit Jahren effizient genutzt werden, beispielsweise der Markt der KGs, um alternative Investments zu finanzieren, wie Windparks, Private Equity oder Ähnliches, und gehen in Märkte, wo es bereits Emittenten und Kunden gibt und diese sich auch schon auf einem Markt zusammentun. Und für diesen bestehenden Markt mit Kunden und mit Anbietern gehen wir rein und bieten denen einfach ein neueres Tool. Das heißt, wir können sagen, okay, ihr habt vorher in Version A, nämlich KG-Modell, verpackt und heute könnt ihr über Modell B, nämlich Hardstocks, verbriefen und verpacken und das Ganze euren Kunden anbieten. Das heißt, der bestehende Asset Manager soll auf seine bestehenden Kunden zugehen und ausschließlich über eine Hardstocks-Infrastruktur ein besseres Finanzprodukt, eine bessere Form der Verbriefung wählen. Das heißt, wir versuchen, keinen neuen Markt zu schaffen. Wir versuchen, keine non-bankable Assets, die vorher nicht bankable waren, bankable zu gestalten, sondern wir sind ein neues Tool, was es erlaubt, bestehende Märkte effizienter zu machen. Das heißt, wo heute schon Angebot und Nachfrage für Assets zusammenkommen, möchte Hardstocks einfach nur die neue Infrastruktur sein, um auch in Zukunft das gleiche Angebot und die gleiche Nachfrage eben nur auf eine effizientere Art und Weise zusammenzuführen. Und das ist der große Unterschied. Wenn es vorher Assets gab, die keiner haben wollte, dann kann ich die auf eine Blockchain packen und anschließend möchte sie immer noch keiner haben. Wenn ich vorher Assets hatte, die schon sehr hochfrequent genutzt wurden und die jetzt einfach nur effizienter gestalte, ist davon auszugehen, dass auch auf diesem effizienteren Markt weiterhin Angebot und Nachfrage zusammenkommen können.
Okay, das habe ich verstanden, weil einfach quasi die Vorteile gegenüber der vergangenen oder existierenden Struktur besser sind. Einverstanden. Jetzt Standardfrage, was ist besser an der Aktie als an dem, was man heute wirklich relativ bequem mit den deutschen Gesetzen schon tokenisieren kann? Also weißt du, wie ist da die Abgrenzung und die Unterschiede? Und ganz wichtig, die zweite Frage, die ich vorher schon stellen wollte, wäre, die Aktie soll ja auch tokenisiert werden können in Deutschland, also quasi in dem nächsten Gesetz, vielleicht für alle Zuhörer kurz nochmal die Historie. Deutschland hat mit dem EWPG-Gesetz das die ersten Tokenisierungsexperimente aufgegriffen und es in ein systematisches Rechtsframework gepackt. Das erlaubte zunächst mal Schuldverschreibungen und Fonds, ist seit ungefähr einem Jahr in Kraft, wird auch so langsam hier und da benutzt. Also von rege benutzen würde ich jetzt mal noch nicht sprechen wollen, aber es wird zumindest mal benutzt und alle Leute bereiten sich darauf vor. Man kann auch von einem kleinen Hype sprechen in Frankfurt diesbezüglich. Und jetzt hat eben der Gesetzgeber gesagt, wir gehen einen Schritt weiter und können auch noch die Deutsche Aktiengesellschaft hier inkludieren, sodass theoretisch auch Aktien tokenisiert werden können in Zukunft. Also jetzt da auch nochmal vielleicht, wie ist deine Meinung dazu,
Enno? Dann lass uns gerne mit der Frage starten. Völlig richtig. Deutschland entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut, was die Regulatorik und das regulatorische Framework für Tokenisierung angeht. Das bedeutet, auf einmal wird es auch im Jahr 2024 wahrscheinlich möglich sein, deutsche Aktiengesellschaften zu tokenisieren. Das heißt, auch dort eine Aktie auf der Blockchain. Wir gucken uns das ganz genau an. Kann auch sein, dass wir das bei Hardstocks anfangen werden anzubieten, sobald die Vorschläge und alles weitere konkreter ist. Liechtenstein bietet aber einfach unglaublich viel Flexibilität, was die juristische Person angeht. Man kann kurz einen Exkurs machen. In Liechtenstein ist jeder Bäcker eine Aktiengesellschaft und jeder Blumenladen ist eine Aktiengesellschaft, weil dort dieses juristische Mittel einfach unglaublich einfach, schlank und flexibel ist. Die deutsche Aktiengesellschaft hat eine Doppelorganfunktion mit Vorstand und Aufsichtsrat. Wir haben keine Möglichkeit, die Stimmrechte relativ flexibel zu verteilen. Wir haben enorm viele Reporting- und Aufsichtspflichten. Das heißt, die deutsche AG ist nicht gleichzusetzen mit der Liechtensteiner AG, sondern die Liechtensteiner AG ist deutlich näher an der deutschen GmbH, kann man, glaube ich, sagen, und eignet sich damit unglaublich viel besser als Verbriefungsvehikel im Verhältnis zur deutschen AG. Dementsprechend, wir gucken uns das sehr genau an, finden es auch extrem gut, was hier passiert, weil Deutschland einfach viele richtige Schritte macht. Aber nichtsdestotrotz muss man unterm Strich sagen, die juristische Person der Aktiengesellschaft in Liechtenstein ist dermaßen flexibel, dass wir nur ein Organ haben. Wir können die Stimmrechte relativ flexibel verteilen und haben unglaublich viele Strukturierungsmöglichkeiten, die es unglaublich angenehm macht, für Asset Manager die richtige Strukturierungsform zu wählen und die richtige Abbildung eines Assets durch eine juristische Person zu finden. Und dementsprechend sind wir völlig überzeugt davon, dass das Liechtenstein im Jahr 2020 mit dem TVTG geschaffen hat, inklusive der wirklich, wirklich spannenden zivilrechtlichen Ausgestaltung in Liechtenstein, gibt einfach ein unglaublich gutes Konstrukt für die Tokenisierung von Assets und die Verbriefung von Assets, die wir über Liechtenstein stattfinden lassen werden. Und daher wird auch in Zukunft unser klarer Fokus sein, Assets über das Land Liechtenstein zu tokenisieren.
Was ist so generell mit der Tokenisierungslandschaft in Europa los? Ja, also Schweiz hast du schon gesagt, die haben es ja gut gemacht, die Schweizer, gell, aber sind halt so eine Art Insel und von dieser Insel kommst du nicht in die EU rein. Was ist mit anderen europäischen Ländern? Weiß ich nicht, Österreich, Polen, Luxemburg natürlich. Wo stehen die? Und ihr werdet ja alles abgeklopft haben.
Also wir haben damals alles abgeklopft. Wir erwarten, dass Luxemburg relativ zeitnah auch spannende Gesetze auf den Markt bringen wird, auch wenn man von denen im Moment wenig hört. Die sind ja extrem aktiv, wenn es in dem Bereich Fonds ist. Also fast alle europäischen Fonds werden inzwischen über den Luxemburger SICAV sozusagen strukturiert. Und dementsprechend ist der Luxemburger Markt, weil dort einfach unglaublich viel Geld heute schon in irgendwelchen verbrieften Formen, wie beispielsweise Fonds vorhanden ist, ist sehr, sehr spannend. Man hört von denen wenig. Die Schweiz hat ihre Gesetzeslage rausgebracht. Da sind inzwischen auch die großPlayer wie Börsen und alle weiteren sind auf diese Mechanismen eingegangen. Also die Schweiz selbst ist eigentlich das Vorzeigeland, ist aber, wie du richtig gesagt hast, eine Insel, weil die nicht Teil des EWR sind. Das heißt, das Schweizer Produkt kriegt man extrem schlecht außerhalb der Schweiz irgendwo platziert oder gepassportet. Und dementsprechend muss man sich das anschauen. Deutschland ist, was die Entwicklung angeht, tatsächlich extrem vorreitend. Man muss sagen, wir waren etwas später dran als Länder wie Liechtenstein oder die Schweiz, sind dafür aber wirklich sehr stark daran, den Vorsprung aufzuholen und machen uns sehr, sehr gut. Und insgesamt, glaube ich, was die regulatorischen Frameworks angeht, entwickelt sich Europa in eine sehr gute Richtung und Deutschland damit sogar sehr, sehr gut, weil im europäischen Vergleich wir wirklich gut dastehen und uns in die richtige Richtung entwickeln. Was in meinen Augen fehlt, und vielleicht zieht deine Frage auch so ein bisschen dahingehend ab, ist die Adaption von großen Playern in diesem Bereich. Also was wirklich heute noch fehlt, ist eine große Infrastruktur und eine hohe Konkurrenz in der Infrastruktur. Weil letztlich wir beispielsweise als Hardstocks, als Strukturierer und Emittenten von Finanzprodukten sind auf unsere Stakeholder angewiesen. Wir können nur mit einer funktionierenden Stakeholderstruktur, wie beispielsweise Custodians, als Kryptoverwahrer oder beispielsweise auch Marktplätzen, Marktprovidern, Finanzkommissionären und so weiter und so fort, müssen wir zusammenarbeiten, um unsere Finanzprodukte auf die Beine zu stellen. Das alles alleine abzubilden, ist erstens A, aus dem Risikogesichtspunkt nicht gut und B, einfach aus dem Lizenzerwerb-Gesichtspunkt in Jahren nicht machbar. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, eine funktionierende Stakeholderstruktur zu haben und die sind heute oftmals nicht besonders günstig und nicht besonders effizient, weil das meistens junge Unternehmen sind, die wenig Konkurrenten am Markt haben. Das bedeutet, wenn man heute versucht, ein Blockchain-Produkt zu schaffen, was günstiger ist und effizienter ist als das klassische Kapitalmarktprodukt, wird es einem sehr schwer fallen und die mögliche Schnittmenge ist sehr, sehr gering. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wenig Konkurrenz auf dem Markt ist und wenig große etablierte Player angefangen haben, diese Systeme für sich zu nutzen. Und das macht den Markt, obwohl das regulatorische Framework immer besser und besser wird, noch nicht besonders effizient, weil effizient ist ein Markt am Ende des Tages in blanken und nackten Zahlen sozusagen. Und wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, dann muss man einfach sagen, der klassische Kapitalmarkt ist ziemlich effizient und ganz viele Bereiche des Blockchain-basierten Kapitalmarktes sind dies noch nicht aufgrund von fehlender Konkurrenz. Das bedeutet, trotz fortschreitendem regulatorischen Framework fehlt das Nachziehen von den großen Infrastrukturprovidern, um letztlich auf deren Basis, auf deren Säulen auch effiziente Kapitalmarktprodukte schaffen zu können.
Was meinst du mit große? Also ist das jetzt so, ich denke jetzt an einen MLP als vertriebsaffine Organisation oder eine Bank oder eine Börse oder was meinst du? Oder alle?
Alle trifft es auch gut, aber vor allem Banken und Börsen. Ich denke, Vertriebe wie MLP beispielsweise werden immer dort sein, wo sie viel Geld verdienen können. Das ist deren Aufgabe und Funktion, auch völlig in Ordnung. Das ist nicht der Fall, weil aktuell im tokenisierten Bereich wenig Umsatz passiert. Warum passiert wenig Umsatz? Weil die Produkte wenig Nachfrage haben. Warum haben sie wenig Nachfrage? Weil sie nicht effizient genug sind. Und das zu wenig effizient liegt in meinen Augen daran, dass A, zu wenig Player am Markt Emissionen mit sinnvollen Assets durchführen. Aber warum tun sie das nicht? Weil vor allem eben die Infrastrukturbanken, das heißt Börsen, Banken und Finanzintermediäre, noch nicht ausreichend in diesen Bereichen sind, wir noch nicht ausreichend Konkurrenz haben, noch nicht ausreichend viel effiziente Märkte haben, und nicht effiziente Märkte führen zu hohen Preisen, hohe Preise führen zu schlechten Produkten, schlechte Produkte führen zu schlechter Assimilierung der einzelnen Marktteilnehmer. Und dementsprechend ganz klar, Börsen und Banken und alle, die heute die bestehende Infrastruktur der Finanzprodukte abbilden, müssen anfangen, in diesem Bereich vorzudringen, um Konkurrenz in dem Bereich zu haben, um dann letztlich auch einen Konkurrenzkampf und einen Preiskampf zu haben, der am Ende des Tages in effizienten Märkten mündet. Und ohne wird es nicht funktionieren, dass am Ende des Tages dieser Markt sich stark durchsetzen wird. Und das ist ja auch der Grund, Philipp, warum du sagtest, in den letzten 4 bis 5 Jahren mangelte es an Durchsetzungsfähigkeit dieses Marktes. Das lag klar auch daran, dass das regulatorische Framework noch nicht gegriffen hat. Aber vor allem lag es daran, dass am Ende des Tages man die tokenisierten Produkte neben klassische Produkte legen konnte und die tokenisierten Produkte oftmals teurer waren, langsamer waren, schlechter handelbar waren und eigentlich in jeder anderen Hinsicht auch schlechter waren als das Alternativprodukt im klassischen Markt. Und dann ist logisch, dass der Investor sagt, ich nehme das klassische Produkt und nicht das neue Produkt.
Nee, schön analysiert. Wann wird sich das ändern und was muss passieren? Also das ist ja ein Ökosystem, gell? Also die Frage ist immer, wenn das so eine Art Schwungrad sein soll, ist immer die Frage, woher sollte der Schwung bitte kommen? Weil wenn du jetzt mit größeren Firmen sprechen würdest, die würden sagen, ach Gott, das, was die Startups machen, das ist alles so klein und mickrig und keine Zahlen und so unprofessionell und so weiter. Die Kleinen sagen, ja, die Größen müssen sich bewegen. Manche sagen dann, der Staat muss sich bewegen. Und wieder andere sagen, die Investoren müssen endlich wollen. Also was glaubst du, was passiert? Ist das ein Schwungrad, was von verschiedenen Leuten in Gang gesetzt werden sollte? Oder gibt es quasi bestimmte Akteure, wie du es gerade schon suggeriert hast, die speziell aktiv werden müssen? Oder, Enno, ist es eben einfach das ganz normale Ding von Technologieadoption, ja, sowas wie das iPhone wurde ja auch nicht von heute auf morgen von 4 Milliarden Menschen benutzt, sondern es hat immerhin 14, 15 Jahre gebraucht oder noch mehr. Das ist auch einfach der ganz normale Lauf der Dinge und es dauert eben einfach noch ein paar Jahre. Oder halt andersrum gefragt, wer muss agieren, Enno?
Also ich glaube, wir haben alle so ein bisschen darauf gehofft, dass es und waren auch gebauchpinselt. Wir sind ja alle sehr aktiv, auch in der Kryptoszene. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen darauf gehofft, dass auf einmal so ein Hype einsetzt und hockeystickartig der ganze Tokenisierungsmarkt durch die Decke schießt und alle auf einmal nur noch anfangen, tokenisierte Produkte zu emittieren. Das haben wir feststellen dürfen, ist nicht der Fall, sondern ich glaube, wir haben eine ganz gesunde und lineare Entwicklung dieses Marktes. Wir sehen immer mehr große Player, sowohl auf der Asset- und Kundenseite, als auch auf der Infrastrukturseite, die anfangen, sich in diese Richtung zu bewegen. Ein tolles Beispiel ist, dass Siemens gerade eine große tokenisiertes Produkt auf den Markt gebracht hat zur Finanzierung. Wir sehen, dass erste große Banken und Player anfangen, in dem Bereich M&A extrem aktiv tätig zu werden, Startups einzukaufen oder selber Lizenzen beantragen. Das heißt, die Assimilierung des Marktes findet Stück für Stück statt. Und ich glaube auch nicht, dass es noch mehrere Jahre dauert, Philipp, sondern ich weiß auch aus ein paar Gesprächen, sage ich mal vorsichtig, und auch bei dem, was bei uns passiert, dass in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren, vor allem auch schon Monaten, Dinge auf den Markt kommen werden, wo die Leute feststellen werden, okay, es ist heute möglich, damit Dinge effizienter zu gestalten als in der Vergangenheit und Assets sozusagen besser zu strukturieren als zuvor. Das heißt, die Effizienzen, die man sich versprochen hat, fangen nun so langsam an zu greifen, plus einem abgeschlossenen regulatorischen Framework. Inzwischen kann man es darauf nicht mehr schieben. Wir haben alles mit Zukunftsfinanzierungsgesetz, mit TLT-Pilot-Regime, mit Kryptoverwahrung, EWPG. Wir haben inzwischen alles, was wir brauchen. Darauf kann man es nicht mehr schieben. Und das bedeutet, ich denke, wir werden in den nächsten Monaten Stück für Stück sehen, dass immer mehr und immer bessere Produkte auf den Markt kommen und auch dann immer mehr Player anfangen, diese Adaption für sich zu nutzen. Wie gesagt, in meinen Augen fängt alles mit dem besseren Produkt an. Das ist ja auch die Aufgabe von Hardstocks gewesen, weswegen wir so lange entwickelt haben. Du brauchst am Anfang das bessere Produkt, musst es neben das Produkt des klassischen Marktes halten können. Und wenn du dann gewinnst und am Ende des Tages ein besseres Produkt hast, wird sich dies durchsetzen. Das gab es bis jetzt in dieser Form, in meinen Augen zumindest, am Kapitalmarkt noch nicht. von uns, aber auch von anderen, glaube ich, kommen jetzt immer mehr und mehr Produkte, die diesen Anspruch erfüllen. Das heißt, der Markt wird wachsen, die Player und die Infrastruktur entwickelt sich genauso und dementsprechend statt einem explosionsartigen Hockeystick haben wir vielleicht eine etwas linearere, aber leicht exponentielle Bewegung und dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass es nicht viele Jahre dauern wird, bis sich der Markt in der Form durchsetzen, der wir es erwartet haben, weil die Technologie und alles, was damit einhergeht, das ganze Potenzial hat, genau diese Bewegung zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dies auch wirklich weiterhin passieren wird.
Also dein Wort in Gottes Ohr, wie das so schön heißt, und ich glaube ja auch dran, so ist es nicht, aber ich kenne halt noch die ganzen PowerPoint-Präsentationen aus dem Jahr 2018 war das, glaube ich, 2019, da war Tokenisierung von Assets. Damals noch hieß es Security Tokens, das nächste große Ding. Und man hat gemeint, jetzt kommt die nächste große Super-Hype-Welle aus dieser Ecke. Und was ist am Ende des Tages passiert? Gar nichts. Also wirklich gar nichts, ja. Ein paar mutige Startups, wirklich anerkennenderweise, haben tolle Projekte gemacht. Bitbond zum Beispiel, Cashlink und ein paar andere. Die gibt es auch alle noch, die kämpfen alle weiter, aber so richtig der Durchbruch ist jetzt eben noch nicht passiert in den letzten 4, 5 Jahren. Und deswegen, wie gesagt, das kann halt Adoption sein, die einfach eine Weile braucht. Und deswegen würde ich dir auch zustimmen, dass so langsam sich zunehmend mehr tut. Die Anwälte beschäftigen sich mit dem Thema, die Banken beschäftigen sich mit dem Thema, auch der Regulierer beschäftigt sich mit dem Thema und, sodass so langsam dieses Schwungrad in Gang kommen würde. Vielleicht nochmal zu der Asset-Seite, Enno. Was glaubst du, sind die besten Assets, die sich tokenisieren lassen? Ja, es wurde ja alles Mögliche versucht zu tokenisieren, gell? Musikrechte und Immobilien. Du hast den Oldtimer genannt. Dann gab es ja auch Startups hier. Verweis auf Neufund gibt es inzwischen gar nicht mehr, aber wurde auch versucht. Also was sind die besten Assets? Wie müssen die gestaltet sein? Und was funktioniert mutmaßlich und was nicht?
Ich denke, es ist sinnvoll, auf die Assets zu gucken, aber im Sinn von, wie werden die Assets heute strukturiert, wie werden die heute an den Kapitalmarkt gegeben. Wenn wir uns anschauen, beispielsweise ein ETF, was verursacht ein ETF an Kosten, wie liquid ist er handelbar? Oder auch eine Aktie aus dem DAX, wie liquid handelbar ist die, was verursacht die an Kosten? Da sind wir bei nahezu 0 und 100% Liquidität. Was soll dort noch verbessert werden? Wenig. Das heißt sozusagen, alles, was heute im Bereich des liquiden Kapitalmarktes passiert, ist eigentlich effizient gestaltet. Da wird eine Blockchain in absehbarer Zukunft nicht Effizienzen steigern können. Daher müssen wir aus dem liquiden Kapitalmarkt weggehen und hin zum illiquiden Kapitalmarkt beziehungsweise hin zum Alternative-Markt. Und der ist riesig groß. Das unterschätzt man immer wieder. Aber alles, was im Bereich der Immobilien ist, der Sachwerte ist, Private Equity, mittelständische Unternehmen and so on. Also alles, was heute im Alternative-Bereich und im illiquiden Bereich ist, ist eigentlich durch Blockchain ganz, ganz klar effizienter zu gestalten. Und ich denke, das wird auch passieren. Also wir als Hardstocks verstehen uns ja selber auch als Infrastrukturprovider, der es ermöglicht, verschiedenste Assetklassen über seine Systeme abzubilden und mit verschiedenen Asset-Managern zusammenzuarbeiten. Und alles gerade von mir Genannte ist auch mit uns gerade im Gespräch und möchte etwas in unsere Richtung tun, weil die sagen, was heute eben über ein AIF zu strukturieren ist, also ein Alternative Investment Fund, der über eine KG-Struktur extrem aufwendig, extrem schwierig, extrem illiquide, nicht depotfähig und so weiter und so fort verpackt wird, ist nicht das Ende der Fahnenstange und ist nicht besonders effizient, sondern ist eben an sehr, sehr vielen Stellen nervig, ineffizient und einfach veraltet. Und diese veralteten Strukturierungsmöglichkeiten kann man mit einer Blockchain und mit Tokenisierung wunderbar angehen und kann es schaffen, heute schon ein Produkt zu schaffen, was ganz klar besser ist als das, was bisher im Kapitalmarkt existiert. Und wie gesagt, die Liste der möglichen Asset-Klassen im Bereich der Alternatives ist lang. Viele habe ich schon genannt, neben Infrastruktur, aber auch beispielsweise CO2-Zertifikaten, würden mir jetzt bestimmt in den nächsten Minuten noch zig weitere einfallen. Aber alles, was im illiquiden und alternativen Bereich ist, lässt sich wunderbar heute schon mit dem richtigen Tool, mit dem richtigen Werkzeug, mit der richtigen Infrastruktur durch Tokenisierung effizienter abbilden und effizienter als zuvor an den Kapitalmarkt geben.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Enno. Ich glaube nicht, dass wir nochmal die Chance haben, so ein tolles Schlusswort aufzunehmen. Magst du noch eine Abschlusskundgebung machen, also so eine Art finales Schlusswort?
Ein noch finaleres Schlusswort, sehr gerne, Philipp. Also ich denke weiterhin, ich habe es gesagt, dass dieser Markt sich durchsetzen wird und alles beginnt mit den besseren Produkten, mit der besseren Strukturierung. Ich denke, die Zielgruppe Alternatives ist ganz klar im Fokus stehen. Das heißt, alle Asset Manager, die da draußen sind und heute ihre Assets über ein Alternative Investment Fund strukturieren. Bitte macht euch Gedanken, schaut euch diese Technologie an, setzt euch damit auseinander und guckt euch an, ob es nicht inzwischen Zeit ist, euer altes System, was ihr seit 30 Jahren fahrt, nicht durch ein effizienteres und neueres abzulösen. Und an alle Zuhörer da draußen, die in Banken arbeiten und dort irgendwas mit Digitalisierung oder Innovation zu tun haben, setzt euch mit diesen Themen auseinander. Sowohl Philipp Sandner als auch ich glauben ganz, ganz stark daran, dass dieses Thema sich durchsetzen wird, dass man in Zukunft nicht nur ein Riesengeschäftsfeld hat, sondern damit auch wirklich in Zukunft viel Geld verdienen kann. Das heißt, alle großen Infrastrukturplayer im Finanzmarkt, setzt euch mit dieser Technologie auseinander, geht in diese Richtung und lasst euch nicht Geschäft in der Zukunft vergehen, weil ihr heute mit den Problemen von heute zu sehr beschäftigt seid. Tokenisierung wird für den ganzen Markt unglaublich spannend sein, unglaublich spannend bleiben. Und wir von Hardstocks werden unseren Teil dazu beitragen, das Ganze möglichst schnell in die richtige Richtung zu bewegen.
Klasse. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und den Hörern da draußen natürlich ebenfalls.
Danke für die Möglichkeit, Philipp. Dir auch einen schönen Tag.